Hallo Simon, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
Ach, so viele Fragen direkt am Anfang. Hallo Ole, ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Ich wurde von der Zeitumstellung ein bisschen kalt erwischt, weil ich war mit meinen Freunden noch unterwegs. Und dann saßen wir in einer Bar und dann war 1:59 Uhr und eine Minute später war 3 Uhr. Und davon wurden wir etwas kalt erwischt, weil wir werden auch älter, wir sind nicht mehr die Jüngsten.
Und um 3 Uhr
Dann
geht's ins Bett. So.
Also wirklich, dann war Ende Gelände und dann sind wir ganz schnell in die Kiste. Und das war aber abgesehen davon ein sehr schöner Abend. Ich war in der Oper, nämlich ich war in der Staatsoper und habe mir den Rosenkavalier angehört. Viereinhalb
Und?
Stunden lang.
4,5 Stunden.
4,5 Stunden gemeinsam mit meinem heißer Papa-Kollegen Ole Neumond. Und das war herrlich. Es war wunderschön. Es war so ganz viele Verliebtheitsgefühle werden da in der Musik und in der Inszenierung dargestellt und das finde ich toll.
Wunderbar. Das ist schön.
Verliebtheitsgefühle mögen wir.
Simon.
Ole, wie war dein Wochenende?
Ach,
Bist du über
ich
deine
muss jetzt auch noch ein bisschen in
Buchpremiere?
Verliebtheitsgefühlen schwelgen.
Ja.
Ja, ich hatte ja Buchpremiere und es war auf jeden Fall eine wilde Woche. Viele Interviews, viel Trubel, Familie war da, ne? Was man halt alles so macht. Und
Ja.
deswegen, ja, war ich froh, dass ich am Samstag aus Berlin zurückkam. Bin sofort, ich habe noch, also mein absolutes. Also Essen, was ich immer essen kann, wenn es mir gut geht oder nicht gut geht, was auf jeden Fall, also das ist gerade am allerhöchsten im Kurs, ist
Y-Food.
tatsächlich. Nee, Waifu, ja, okay, Waifu habe ich schon, das ist eher so eine dunkle Obsession, würde ich sagen.
Das ist wirklich, das ist, glaube ich, das Psychopathischste an dir.
Okay, das lasse ich einfach mal so stehen. Aber tatsächlich ist dieser Ofenkäse von Rougette mit guten Kartoffeln, da könnte ich mich wirklich, da könnte ich mit dem nackten Arsch mich reinsetzen. Und ich mach's auch tatsächlich oft.
Weißt du, wann ich meinen ersten Ofenkäse gegessen habe?
Nein.
Vor 3 Wochen.
Was?
Es ist kein Scheiß.
Du hast deinen ersten Ofenkäse vor 3 Wochen gegessen.
Ja,
Bevor
ja.
wir jetzt hier in alle gesellschaftspolitischen Inhalte einsteigen, das ist jetzt wirklich Top-Thema. Warum?
Ich weiß es nicht. Es hat einfach bisher außerhalb von meiner Bubble stattgefunden. Also ich wusste, dass Ofenkäse existiert, aber ich wusste nicht auch, wie man den zubereitet. Ich wusste nicht, wie das finale Produkt aussieht.
Das ist doch
Ich habe das oft.
das Allergeilste. Ich mache das
Ich habe das
mittlerweile
oft
auch gerne.
verwechselt. Ich glaube, also in meinem Kopf bisher war Ofenkäse das gleiche wie so Backcamembert. Ja, also quasi so panierter
Ah,
Käse,
paniert. Nee, ja,
der
nee.
so, ne, und das war in meinem Kopf eigentlich das gleiche. Und dann wurde mir vor 3 Wochen ein Ofenkäse kredenzt und es war wunderschön. Und es war wirklich, also da haben sich wirklich neue Welten offenbart.
Total.
Aber die Welten waren mir bisher halt nicht offen.
Ja, es ist auch einfach so ein schönes und einfaches Produkt so oder einfach zuzubereitendes Gericht in dem Sinne, als dass du, ne, du machst die Kartoffeln mit ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, Salz. Ich mache noch oft Karotten dazu, auch sehr gut geht rote Beete oder tatsächlich auch einfach Zwiebeln, also ne, nur
Ja.
geviertelt, ein bisschen aufgebrochen. Und dann hast du 10 Minuten auf 220 Grad das Ofengemüse, dann also in den ersten 10 Minuten nochmal 10 Minuten den Käse dazugestellt auf 200 Grad und dann nochmal 10 Minuten, wenn du den Käse aufgeklappt hast, sind genau 30 Minuten, 10, 10, 10, ne? Du hast immer so Etappen, auf die du dich irgendwie freuen kannst und dann hast du einfach das ultra geilste, einfachste Essen.
Krass.
Ja.
Krass, ja. Seitdem bin ich auch wirklich, ich bin im Ofenkäse-Grind angekommen. Und kennst du dieses Chiliöl in der Dose mit wo dieses Bild von so einer älteren Frau drauf ist? Und das ist so, kriegt man in so Asialäden und so. Und ich glaube, im Rewe gibt es das manchmal. Weißt du, welches ich meine? Ich habe den
Ich
Namen vergessen.
benutze immer selbstgemachtes, aber ja. Also mit
Genau
so
so
diesem Mehl und.
Chili-Flocken. Also so Chili-Flocken und
Ja.
so. Und das quasi Baguette, ja, rein in den Ofenkäse.
Ja,
Und das Chili, die Chili-Flocken, Chiliöl drauf.
Ja,
Das
okay,
geht
ja.
wirklich, das geht komplett gaga. Und alle, also das kann ich dir und allen Zuhörenden wärmstens empfehlen.
Okay. Wir müssen,
Das.
glaube ich, mit dem Podcast starten, weil ich kriege jetzt schon Hunger.
Ja, das, okay, das nehmen wir erstmal so mit. Ich habe eigentlich auch ein Thema, das ist viel zu ernst und brisant und unfassbar ist, dass wir uns da lange mit Ofenkäse aufhalten sollten, auch wenn sich mit Ofenkäse aufhalten eine
Ja,
ganz
aber
fantastische Sache ist.
das finde ich aber trotzdem immer wichtig, auch anzuerkennen, dass wir, auch wenn wir einen politischen Podcast machen, ne, und immer wieder solche auch
Ja.
ernsten Themen behandeln, wir ja immer noch Menschen sind, die ein Leben leben, was in großen Teilen, ebenso wie das unserer Zuschauerinnenschaft, nicht ganz direkt von dem berührt ist, was wir hier behandeln. Also, ne? Man sagt irgendwie Krieg im Iran und da sterben Menschen, aber das Einzige, was wir hier merken, ist erstmal nur eine Zapfsäule, an der es teurer wird. Und deswegen finde ich es auch immer wieder wichtig, so sich klar zu machen, ja, Politik ist eine Sache, wir müssen uns darüber Gedanken machen, auch Sorgen machen, es darf auch einen schlecht schlafen lassen, aber ab und zu müssen die Zeiten sein, um Kraft zu tanken, und wenn das mit Ofenkäse, mit Chiliöl und frischem Baguette passiert oder Ofenkartoffeln, dann ist das auch richtig und wichtig und gut.
So, richtig und wichtig, ganz genau. Was auch richtig und wichtig ist, ist, dass wir über Hüseyin Doğru sprechen. Hast du von ihm und seinem Fall mitbekommen?
Jetzt, da ich wusste, welches Thema drankommt, habe ich natürlich auch nochmal mitbekommen. Ich hätte eher von anderen Leuten mitbekommen. Also Jacques Beau ist ja schon im Dezember betroffen gewesen von dem, was du jetzt erzählen wirst. Deswegen ist mir dieses Problem, was wir hier gleich ausbreiten werden, durchaus bekannt, aber nicht dieser spezielle Fall. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Also es geht um das Problem der EU-Sanktionen. Ich würde sagen, das ist das Kernthema davon. Und zwar, auf wen die angewendet werden und was das für konkrete Auswirkungen hat.
Also EU-Sanktionen in diesem Falle gegen Russland.
Genau, gegen Russland oder beziehungsweise ein sogenanntes Sanktionsregime. Also ein Sanktionsregime ist quasi eine Liste von oder ein Sammelpool von Sanktionen, die in einem Kontext auf eine gewisse Gruppe von Personen, Unternehmen, Personengruppen angewendet werden. Und worüber ich gleich sprechen möchte, ist eben das sogenannte RUSDA-Sanktionsregime der Europäischen Union und auf wen das angewendet wird. So.
Und wofür steht das?
Also das ist einfach die Abkürzung für quasi den bürokratischen Sammelbegriff für eben diese zielgerichteten oder diese Sanktionen, die eben auf die Unterstützung für Russland in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine gerichtet sind. So.
Ah, okay, gut.
Und darunter fallen eben zum Beispiel Firmen, die Waffen an den russischen Staat liefern. Und darunter fallen unter anderem Schweizer Militäranalysten, wie zum Beispiel Jacques Beau, den du eben schon angesprochen hast, der in Belgien lebt und auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Und deutsche Staatsbürger wie Hüseyin Doğru. Hüseyin Doğru ist der Gründer und Geschäftsführer oder Betreiber von dem Medienunternehmen Red Media. Und das ist quasi hervorgegangen aus einem Unternehmen, das hieß Redfish. Und die Argumentation von der Europäischen Union, warum Hüseyin Doğru und Red Media sanktioniert wurden, fußt so ein bisschen darauf, wie Hüseyin Doğru in der Vergangenheit gearbeitet hat. Und da möchte ich aus einem Artikel zitieren, der im Jacobin erschienen ist, von Kaspar Schaller, der heißt "Du bist existenziell auf Null gestellt", dieser Artikel. So, Doğru wehrt sich gegen die Vorwürfe. Zitat: "Red hat nie finanzielle Unterstützung von Russland oder russischen Sendern bekommen", betont er. Red habe sich von seinen Ersparnissen, aber vor allem aus Spenden finanziert. Über mehrere Ecken bestanden jedoch indirekte Verbindungen zu russischen Medien. Vor der Gründung von Red hatte Doğru für die Seite Redfish gearbeitet, die Videoinhalte und Dokumentationen für die Videoagentur Robtly produziert hat, die wiederum eine Tochter des russischen Nachrichtensenders RT war, also Russia Today. Die EU stuft RT als Propagandainstrument ein und hat den Sender blockiert. Nur, Doppelpunkt, ist es verboten, früher einmal für eine Tochterfirma, einer Tochterfirma eines damals legalen Senders gearbeitet zu haben. RT und Robtly erlebten nach der russischen Invasion der Ukraine einen personellen Exodus. Redfish stellte den Betrieb ein. Doğru gründete daraufhin Red. Tatsächlich waren einige Mitarbeiter von Red auch bereits bei Redfish dabei. Doğru betont jedoch, auch bei Redfish ohne jeglichen inhaltlichen Einfluss von Robtly oder gar Russia Today gearbeitet zu haben. Also, was man da sieht, diese Frage, die da gestellt wird, ist es verboten, früher einmal für eine Tochterfirma, einer Tochterfirma eines damals legalen Senders gearbeitet zu haben? Das ist die Verbindung, die im Prinzip hergestellt wird von Hüseyin Doğru oder zwischen Hüseyin Doğru und dem russischen Staat und dem russischen Angriffskrieg.
Und das ist der einzige Vorwurf, der bisher so gegen ihn erhoben worden ist?
das ist nicht also
das
der
ist die Haupt, Vorwurf. Das ist die Hauptargumentationslinie.
Das ist nämlich ein bisschen eine Nebelkerze. Also es ist so, dass selbst die eine Sprecherin vom Auswärtigen Amt, die ich gleich noch zitieren werde, dass die auch sagt, das ist nicht so richtig der Anhaltspunkt. Das ist nicht so richtig der Fokus, sondern der Fokus ist eigentlich ein ganz anderer. Und ich will jetzt einfach mal vorlesen aus der Sanktionsbegründung von der Europäischen Union, also warum man Hüseyin Doğru und Red Media sanktioniert. So, Hüseyin Doğru is the founder and representative of AFA Media AS, which is a media company based in Istanbul. AFA Media operates Red, which comprises a number of media platforms and which has close financial and organizational connections with Russian state propaganda entities and actors and shares deep structural ties, including interlinkages between and rotation of individual personnel with Russian state media organizations. Das ist im Prinzip das, was ich gerade zitiert habe. Es gab mal dieses Redfish, was im Prinzip eine Tochterfirma einer Tochterfirma von einem damals legalen Sender war, nämlich Russia Today. Und nach dem Angriffskrieg hat sich das aber eben geändert, nämlich dass Redfish aufgehört hat zu existieren, die Leute da gekündigt haben und eben andere Sachen gegründet haben, zum Beispiel Red Media, die aber nichts mehr mit diesen, mit den Organisationen von davor zu tun hatten. Das waren zum Teil die gleichen Mitarbeiter, aber wenn man bei solchen Sachen kündigt, nachdem Russland die Invasion begonnen hat, dann spricht das doch eher für diese Menschen. Naja, egal, ich lese weiter. Red has used its media platforms, often publishing under RedStreamNet or the RedStream, to systematically spread false information on politically controversial subjects with the intent of creating ethnic, political, and religious discord amongst its predominantly German target audience, including by disseminating the narratives of radical Islamic terrorist groups such as Hamas. During a violent occupation of a German university by anti-Israel rioters, damit ist entweder die Freie Uni in Berlin oder die Humboldt-Uni gemeint, von 2024, Red personnel coordinated with the occupiers to disseminate images of their vandalism, which included the use of Hamas symbols through their online channels, thus providing them with an exclusive media platform facilitating the violent nature of the protest. Through AFA Media, Hüseyin Doğru thus supports actions by the government of the Russian Federation which undermine or threaten stability and security in the Union, in the European Union, and in one or several of its member states, including by indirectly supporting and facilitating violent demonstrations and engaging in coordinated information manipulation. So, was steht
da? Das war jetzt viel.
Das war sehr viel. Ich möchte das runterbrechen. Hüseyin Doğru hat ein Journalistenkollektiv gegründet, nämlich Red Media. Red Media hat einen klar linkspolitischen Einschlag, vielleicht einen antiimperialistischen, antikolonialen Themenschwerpunkt. Und die waren bei einer Uni-Besetzung dabei. Die haben sich, wie Journalisten das häufig machen, im Vorfeld mit den Protestierenden oder Demonstrierenden koordiniert und haben Zugang zu diesen Protesten bekommen, um darüber zu berichten, weil das eine für Journalisten relevante Aktion war, dass da junge Menschen, Studierende eine Uni-Besetzung vornehmen. Das ist eine Sache, die findet seit Jahrzehnten, wahrscheinlich Jahrhunderten statt, dass Studierende auf diese Art und Weise protestieren. Und Personal von Red Media, ich weiß nicht, ob Hüseyin Doğru selber anwesend war und Leute interviewt hat, aber auf jeden Fall waren da Leute von Red Media dort und haben Leute interviewt, warum sie da protestieren, und haben das gefilmt. So. Das ist für die Europäische Union oder die Europäische Kommission Anlass zu sagen, das verursacht ethnische, religiöse oder soziale Spaltung in der Gesellschaft der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten. Und das unterstützt ja die Ziele der Russischen Föderation in ihrem Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch irgendwie in ihrem Krieg gegen den Westen. Und das ist Grund genug, um zu sagen, Hüseyin Doğru und Red Media sind eigentlich Agenten von Russland und verursachen politische Spaltung in Deutschland. Also das ist der Vorwurf, basierend auf der Tatsache, dass Studierende bei einer Uni-Besetzung protestiert haben. Und ich möchte dazu vielleicht sagen, man kann ganz anderer Meinung sein. Man kann der Meinung sein, dass diese Uni-Besetzungen Schwachsinn sind. Man kann das schlimm finden, dass da Vandalismus betrieben wurde. Man kann da inhaltlich ganz anderer Ausrichtung sein. Aber das, was ich gleich erzählen werde, wie sich diese Sanktionen konkret in der realen Welt wie die sich ausdrücken, das kann niemand gutheißen. Dafür muss man nicht antiimperialistisch sein, dafür muss man nicht pro-palästinensisch sein, dafür muss man nicht mal links sein, dass man das als den unfassbaren Vorgang benennt, der er ist. Und diese Begründung zu lesen, man fühlt sich wirklich, als hätte man irgendwie einen halben Schlaganfall, weil man das gar nicht fassen kann, dass wegen so einem offensichtlich journalistischen, standardmäßigen Prozedere, nämlich dass man auf eine Demonstration geht und mit Leuten spricht und denen zuhört, warum machen die das? Also die banalste Form von journalistischer Praxis, dass das ausreicht, um als Foreign Agent eigentlich klassifiziert zu werden. Es ist von vorne bis hinten Wahnsinn. So.
Ich bin sehr interessiert, wie dann so die Einschätzung von der Bundesregierung eigentlich von so etwas ist. Machen die es einfach mit? Sagen die, ja, ist halt EU?
Ja, die Einschätzung von der Bundesregierung, die kann man mitbekommen, indem man sich die Regierungspressekonferenz vom 2. Juli 2025 anschaut. Es ist nämlich so, dass Hüseyin Doğru ab Ende Mai, Anfang Juni von der Europäischen Union sanktioniert wurde. Und von Anfang Juli gibt es dann eben diese Befragung. So. Und man kann sich das ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn ein Bürokratendschungel oder wenn so ein Bürokratieungeheuer konkret zu solchen Sachen befragt wird. Und die Antworten sind einfach, also sie machen einfach nur noch wütender. Also ich will das hier einfach mal vorlesen. Die Frage, also jemand aus dem Journalistenpool stellt die Frage, mich interessiert vor diesem Hintergrund, das Auswärtige Amt hat ja bisher alles verneint und gesagt, es müsse sich dazu nicht äußern, weil dies eine gemeinsame EU-Sanktionierung ist. Dazu interessiert mich die Einschätzung des Justizministeriums. Bisher dachte ich Naivling immer, dass diese massiven Eingriffe in die Grundrechte eines deutschen Staatsbürgers und Journalisten nur auf der Basis von entsprechenden deutschen Gesetzen durchführbar sind, abgesegnet vom Deutschen Bundestag. Hat die EU tatsächlich das Recht, wie es das Auswärtige Amt impliziert, so massiv in die Grundrechte eines deutschen Staatsbürgers per Sanktion einzugreifen? So, dann sagt jemand vom Justizministerium, zu dem konkreten Einzelfall kann ich mich hier nicht äußern, das ist ein europäischer Rechtsrahmen für diese Sanktionierung. Für die ist das Auswärtige Amt innerhalb der Bundesregierung zuständig. Insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen. Dann sagt eine Person vom Auswärtigen Amt, wenn ich etwas ergänzen darf, natürlich gibt es dagegen Rechtsmittel. Anders als in Russland gilt in der Europäischen Union Recht und Gesetz. Selbstverständlich kann man gegen diesen Rechtsakt, also diese Sanktionierung, vorgehen. Nach den Informationen, die ich habe, gibt es da auch eine anwaltliche Vertretung. So. Die nächste Frage, die gestellt wird, ist, die Argumentation der EU-Kommission war ja bisher, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Doğru habe mit Red Media indirekt die Handlungen der Russischen Föderation gestärkt, indem er kritisch über pro-palästinensische Proteste in Deutschland berichtet habe. Können Sie sagen, dass nach wie vor die Haltung der Bundesregierung ist, dass eine Berichterstattung über pro-palästinensische Konflikte von der Bundesregierung und von der EU als indirekte Unterstützung Russlands gewertet wird? Dann, die Person vom Auswärtigen Amt sagt, das, was ich zu den Begründungen dieser Attribuierung sagen kann, habe ich schon gesagt. Im Übrigen ist die Listungsbegründung öffentlich. Die kann jeder einsehen. Das können Sie auch machen. Dann antwortet wieder der Journalist, aus der habe ich zitiert. Da wird ja mit dieser indirekten Form argumentiert. Dann sagt die Person vom Auswärtigen Amt, wie gesagt, das ist eine EU-Entscheidung, aber die ist genau so, wie sie getroffen worden ist. Das kann man einfach mal so stehen lassen, finde ich. Später in der Pressekonferenz wird dann die Frage gestellt, folgende. Es wurde ja von beiden Seiten erwähnt, dass seine gesamten Konten eingefroren seien. Können Sie mir bitte darstellen, wie man sich rechtlich wehren kann, wenn man keinerlei finanzielle Ressourcen mehr hat, außer regelmäßig bei der Bundesbank den Notgroschen einzufordern, wenn ich richtig informiert bin, um zumindest Lebensmittel und Medikamente kaufen zu können? Die Person vom Auswärtigen Amt sagt, eine der Rechtsfolgen, die mit dieser Sanktionierung einhergeht, ist ein Asset Freeze. Das ist die Folge seiner Handlungen. Der Journalist fragt wieder, meine Frage war, wie soll man dann Anwälte bezahlen? die Person vom Auswärtigen Amt sagt, ich habe das schon vorher geäußert. Ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber nach meinen Informationen...
Es wäre ja auch zu detailliert, wenn man da tiefer reingehen würde, weil dann würde man ja sehr schnell auf die Widersprüche stoßen, von denen man sich ja abgrenzen wollte, als man gesagt hat, in Russland ist das nicht möglich.
Ja, aber wir sind nicht die Russische Föderation, mein Lieber. So. Und sie sagt dann, aber nach meinen Informationen gibt es da eine anwaltliche Vertretung. Das scheint also möglich zu sein. So. Und dann dreht sich das, so geht das die ganze Zeit weiter. Und ich finde, man sollte mit diesem Begriff wirklich sparsam umgehen, und zwar dem Begriff Kafkaesk, weil der wird für alles und nichts verwendet, aber das hier ist die Definition von Kafkaesk. Da wird ein Typ von einer vagen Entität, von einer bürokratischen Masse bestraft für eine Sache, die nicht so richtig erklärt ist. Also die konkrete Begründung oder die genaue Begründung, die Hüseyin Doğru schriftlich bekommen hat, darf er auch nicht veröffentlichen. Also er darf gar nicht, er darf zwar indirekt darüber berichten, weil er ist ja Journalist, aber er darf nicht öffentlich posten, warum, also die genauen Beweise, warum er sanktioniert wurde. Es ist quasi nur diese öffentliche Begründung, die ich eben vorgelesen habe, aber er darf das gar nicht äußern. So. Dann hat er, das ist die direkteste Auswirkung, einfach keinen Zugang mehr zu seinen Konten. Also all seine Konten wurden ihm gekündigt. Es ist auch so, dass er von dieser Sanktionierung nur dadurch, also oder zuerst dadurch erfahren hat, dass halt seine Konten gesperrt wurden, ohne Angabe von Gründen seiner Bank. Und er dann im Nachhinein mit mehreren Wochen Verspätung per Brief mitgeteilt bekommen hat, ja, Herr Doğru, Sie sind übrigens auf der EU-Sanktionsliste, weil Sie Russland unterstützen. So. Da stand dann auch zum Beispiel drin, dass er 4 Wochen Zeit hat, um gegen diese Sanktionierung direkt Rechtsmittel einzulegen. Das Problem ist, dass diese Mitteilung an ihn erst lange nach diesen 4 Wochen eintraf. Also der wurde ab einem gewissen Zeitpunkt, Ende Mai oder so letzten Jahres sanktioniert, hatte dann 4 Wochen Zeit und irgendwann nach diesen 4 Wochen kam überhaupt erst die Mitteilung, dass er das konnte. Und dann war dieser Zeitraum schon verstrichen. Und es ist so, dass wenn du halt einfach, wenn du keinen Zugang mehr zu deinen Konten hast, dann bist du einfach gar niemand mehr. Also wenn du nicht mehr nur auf deine Konten Verfügung hast, sondern einfach auch nicht mehr am Zahlungsverkehr teilnehmen kannst, weil sämtliche Zahlungsanbieter und Konten oder Banken und irgendwelche Entitäten, die halt Geld verwalten, Angst haben, mit dir Geschäfte zu machen, weil du auf einer EU-Sanktionsliste stehst, dann kannst du in einer bürgerlichen Gesellschaft einfach nicht mehr teilnehmen. Und der Witz ist, Hüseyin Doğru hat 3 Kinder und eine Ehefrau. Seit ungefähr 3 Tagen sind die Konten seiner Ehefrau auch gesperrt. Und ich will das vielleicht auch vorlesen, wie das begründet wird. Also ich zitiere aus dem Schreiben, wo die Kontosperrung von der Ehefrau von Hüseyin Doğru begründet wird. Zum einen besteht eine enge familiäre Nähebeziehung zwischen den Eheleuten so und so und dem gelisteten Hüseyin Doğru. Als Ehepartner ist grundsätzlich davon auszugehen, dass eine enge Nähebeziehung besteht. Dass diese auch tatsächlich besteht, ist insbesondere daran erkennbar, dass die beiden gemeinsam wohnen und 3 gemeinsame Kinder haben. Ich würde sagen, das spricht auch eher für eine Nähebeziehung. Aber hier wird einfach eine Person in Sippenhaft genommen. Also hier wird einfach gesagt, Pech gehabt, Sie sind die Frau von einem Menschen, den wir als EU als politisch unbequem deklariert haben. Und deswegen werden wir jetzt auch Ihre Existenz zerstören. So. Und es ist so, dass wenn man jetzt zum Beispiel Hüseyin Doğru einfach sagt, also wenn man jetzt sagt, gut, man spendet einfach Geld. Also der hat keinen Zugang mehr zu seinem Geld, weil wenn deine Konten gesperrt werden, dann ist es im Normalfall so, dass du zwar nicht enteignet wirst, aber du hast keinen Zugang mehr auf dein Geld. Es ist noch deins, es ist dein Eigentum, du hast nur keinen Zugang drauf. Das ist wie, wenn ich dich jetzt verhafte und dir Handschellen anlege und sage, Herr Liebl, Sie sind nicht verhaftet. Sie dürfen jetzt nur diese Gefängniszelle nicht verlassen. Sie sind aber nicht verhaftet. Also denken Sie bloß nicht, dass Sie verhaftet werden. Das ist genauso wie, wenn deine Konten gesperrt werden, du auch nicht enteignet wirst. Du kannst halt nur nicht auf dein Geld zugreifen. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut, wir spenden Hüseyin Doğru einfach Geld oder wir kaufen dem einen Kaffee, dann machen wir uns mitschuldig an Sanktionsumgehung. Also wir sorgen dann ja im Prinzip dafür, dass jemand einen materiellen Vorteil erhält, den er nicht haben darf, weil er ja per EU-Sanktion von diesen Zahlungssystem und von der allgemeinen weiteren bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen ist.
Und dazu sollte man sagen, dass diese Sanktionsumgehung strafbar ist.
Das ist strafbar. Man kriminalisiert sich im Prinzip selber. Und das Allerkrasseste daran ist eigentlich, dass man ihm ja gar kein Verbrechen vorwirft. Also es ist ja nicht so, dass Hüseyin Doğru wegen irgendwas verurteilt wäre. Der wurde nicht mal angeklagt. Da hat einfach ein ungewähltes Gremium, nämlich die EU-Kommission, auf die wir jetzt wenig bis keinen Einfluss haben, entschieden, dass einem Menschen und seiner gesamten Familie per Sippenhaft die gesamte Existenz zerstört wird. Also der hört einfach auf, im Prinzip zu existieren. Und es gibt keine Möglichkeit, wie man dagegen vorgehen könnte, weil erstens mal, er hat einfach keinen Zugang zu seinem Geld. Das heißt, er kann nicht sich diese ganzen Rechtsmittel leisten, von denen das Auswärtige Amt sagt, wir sind ja die Europäische Union, wir sind ja nicht Russland, hier kann man ja Rechtsmittel einlegen. Das heißt, das geht einfach nicht. Und weil er eben nicht angeklagt ist und auch nicht verurteilt ist, gibt es da auch sehr wenig anzufechten. Ich hatte neulich eine Buchvorstellung von Fabian Scheidler, von seinem neuen Buch Friedenstüchtig, die ich moderiert habe. Und da hatten wir auch darüber geredet und er meinte, das ist nicht mal illegal. Und man kann gar nicht bewerten, ob das illegal oder legal ist, weil das einfach jenseits von jedem juristischen Maßstab stattfindet. Also man kann gar nicht bewerten, weil es einfach auch keine Präzedenzfälle gibt, ob das jetzt quasi legal oder illegal ist. Das ist einfach extra legal. Also es findet außerhalb von jedem juristischen Rahmen statt. Und das ist einfach totalitär. Das ist nach jedem Maßstab ein totalitäres Unterdrückungsinstrument, was willkürlich angewendet wird auf jeden oder willkürlich angewendet werden kann auf jeden, der unter diese Maßgabe fällt von du verursachst Spaltung in der deutschen und europäischen Gesellschaft. Also wer fällt denn nicht darunter? Also man kann sich
also wirklich, du auf jeden Fall, Simon.
Ich auf jeden Fall. Du auch, weil du hier mit diesem mit Simon David Ressa einen Podcast machst. Die Videos, die ich so poste, natürlich kann man sagen, die verursachen Spaltung, weil ich halt auf existierende Probleme und Widersprüche im modernen Kapitalismus hinweise. So. Und wenn man dann einfach sagt, gut, wir klagen dich nicht an, wir verurteilen dich nicht, aber wir stecken dich im Prinzip in einen so einen Limbo-Zustand, wo du nichts machen kannst, aber du dich auch nicht wirklich dagegen wehren kannst, weil es gar nichts konkret gibt, wogegen du dich wehren könntest, weil es gibt jetzt kein Urteil und kein gar nichts. So. Und deshalb meinte ich auch am Anfang, man muss gar nicht links oder irgendwie antiimperialistisch sein, um das zu verurteilen oder um das schrecklich zu finden, weil es halt offensichtlich einfach jeden treffen kann. Also jeder, der irgendwie eine politisch unbequeme Haltung vertritt, kann unter diese Sanktionen fallen. Und
also ich meine, ich hätte mir so ein Interview mit Jacques Beau angeguckt. Das war kurz, also 3 Tage, nachdem diese Sanktionierung kam. Ja. Und er meinte, er wurde kurz davor vorgewarnt, dass er, ne, sag mal, auf der Liste dieser nominierten Personen steht.
Ja.
Und sagte dazu, dass die einzige Information, die er darüber erhalten hatte, über die Webseite des Europarates kam. Also kriegt man jetzt irgendwie keinen Post oder keine E-Mail, so nach dem Motto so, hey, übrigens, du bist jetzt gesperrt, deine Existenz. Und er meinte, das ist jetzt erstmal auch gar nicht so weiter verwunderlich und auch gar nicht so außergewöhnlich, weil normalerweise diese Art von Sanktionierungen Leute betreffen, die halt außerhalb der EU leben.
Ja.
Und das jetzt schon relativ, was heißt neu ist, aber relativ ungewöhnlich, dass es dann halt Leute innerhalb der EU trifft. Und die dann auf diese Weise davon erfahren. Und das fand ich auch irgendwie nochmal interessant zu sehen, ne, mit welcher Weise dieses Gesetz oder diese Möglichkeiten, die sich über die EU ergeben, eben verwendet wird.
Ja, ja.
Ich habe hier auch Feind im Inneren auf diese Weise zu bekämpfen.
Ja, ja. Ich habe hier auch noch eine Stelle über Jacques Beau rausgesucht. Also Jacques Beau ist Schweizer Militäranalyst und lebt in Belgien.
Und, ich glaube, man spricht das eh nicht aus, to be honest.
Echt? Ist das so? Ich hatte gerade Französisch in der Schule.
Ja, ja.
Ich habe alles vergessen. Und der ist eben regelmäßiger Kommentator bei Russia Today. Und man kann das schlecht finden, man kann das irgendwie blöd finden. Und man kann seine Analysen für falsch halten. Und
ja, und der war auch bei der Weltwoche und so. Also auf jeden Fall nicht, also unser
nicht unsere Linie. Nicht unsere, Linie.
Definitiv nicht.
So, aber die Frage ist, findet man das illegal? Sollte das illegal sein? Oder würde ich halt sagen, nee, das sollte nicht illegal sein. Offensichtlich nicht, weil wir sind ja für Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite ist das ja aber halt auch einfach nicht das, was ihm vorgeworfen wird. Also dasselbe wie bei Hüseyin Doğru. Denen wird gar nicht vorgeworfen, dass sie illegale Sachen machen, sondern die werden einfach ohne rechtsstaatliche Beweisführung, ohne Anklage, ohne Urteil härter bestraft als wahrscheinlich die meisten Menschen, die in einem Gefängnis sitzen. Weil die in einem bürokratischen Gefängnis sitzen, aus dem es überhaupt keinen Ausweg gibt. Also hier zum Beispiel bei Jacques Beau ist es so, die Sanktion umfasst auch Reisebeschränkungen. Beau darf Belgien nicht verlassen, nicht einmal um in sein Heimatland, die Schweiz, zu reisen, deren Regierung sich für ihn einsetzen will. So, also er darf gar nicht das Land, in dem er ursprünglich gar nicht her ist, darf er gar nicht verlassen, um in sein ursprüngliches Heimatland zurückzukehren, weil er eben wahrscheinlich auf so einer No-Fly-Liste sitzt oder so oder nicht reisen darf. Und also das ist, da wird einem wirklich, es läuft einem kalt den Rücken runter, wenn man diese autoritäre oder totalitäre, diesen totalitären Umgang mit politisch Andersdenkenden sieht. Weil darum geht es. Es sind politisch Andersdenkende, die keines Verbrechens beschuldigt werden, die aber im Zuge von wir sind die Guten, die Russen sind die Bösen und wir müssen gegen die vorgehen.
Auf größtmöglichste Weise entrechtet werden.
So, auf größtmöglichste Weise entrechtet werden. So, und ich habe hier vielleicht noch ein kleines Zitat, weil wir können uns ja fragen, gut, die Linkspartei, ja, als große deutsche linke Partei, muss sich da ja irgendwie dazu äußern. Die muss sich ja dazu verhalten, ja. Das kann ja nicht sein, dass man das von links irgendwie vielleicht gutheißen könnte oder so, ja. Und ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. So, ich zitiere. So hat laut Frankfurter Rundschau vom 8. Januar 2026 die europapolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Janina Böttger, die Strafmaßnahmen der EU mit den Worten begrüßt: Russische Desinformation ist ein massives Problem. Die bisherigen Sanktionen gegen von Russland finanzierte und gestützte Propagandisten in der EU sind Instrumente einer wehrhaften und handlungsfähigen Demokratie.
Das kam von der Linken, oh Gott.
Das kam von der Linken. Und
also wegen diesem staatstragenden Scheiß wird das auch einfach nichts.
Das, also wirklich, wie kann man so bescheuert sein, dass man als linke Partei, auch als linke Parteivorstand, ja, Ines Schwertner, Jan van Aken, Heidi Reichneck, dass man nicht erkennt, dass die EU oder der deutsche Staat diese Instrumente nicht nur gegen die bösen, von Russland finanzierten Leute einsetzen werden, die anscheinend auch gar nicht so richtig von Russland finanziert sind, wie ich vorhin dargelegt habe, sondern einfach gegen alle Leute, die einem nicht in den Kram passen. Und dann kann man versuchen.
Und vor allem so im Zuge der Maßnahmen, die von der US-amerikanischen Regierung getroffen worden sind, dass Antifa als Terrororganisation einzustufen ist und eben die Hauptzahlungsdienstleister auf diesem Planeten alle in US-amerikanischer Hand sind, ist deswegen doppelt wichtig, dass man sich überlegt, ja, mit wem man hier eigentlich seine Koalition eingehen möchte oder nicht. Diese Form von Debanking ist ja auch schon etwas, was in Deutschland passiert ist. Also auch linken Gruppierungen, auch schon linken Individuen. Also da muss man noch ein bisschen politische Weitsicht haben, um so etwas weit, weit, weit von sich zu weisen.
Ja, aber das passiert nicht. Also ich habe von ungefähr einer sehr wirklich bekannten deutschen PolitikerIn auf Twitter gesehen, dass sie das unmissverständlich eben verurteilt und als die totalitäre Bestrafung bezeichnet, die es auch ist. Und das ist, dreimal darfst du raten, Sarah Wagenknecht. Und das ist wirklich, es ist ein eigentlich ein roter Faden, der sich fast schon durchzieht, dass bei allem, was irgendwie quasi wirklich mal konsequent staatskritisch ist oder antimilitaristisch als Haltung, dass da das BSW und Sarah Wagenknecht um Längen stabiler sind als die Linkspartei. Und das ist traurig, weil ich finde, das BSW ist eine Partei, von der mich politisch sehr viel trennt. Und ich halte nichts von diesem von diesem komischen Linkskonservatismus, von diesem nationalen Gefühl, was man da auch irgendwie von links aufbeschwören möchte und so. Und ich halte das für strategisch wahnsinnig bescheuert und halte das für falsch. Aber dass das die Partei ist mit den PolitikerInnen, die sich konsequenter gegen Militarismus, gegen diese Autoritarisierung von der Europäischen Union und vom deutschen Staat aussprechen, dass diese Leute nicht aus der Linkspartei kommen größtenteils, sondern aus dem BSW, das ist wirklich fatal. Und ich bin auch wirklich am Überlegen, weil dieses Jahr wird ja, glaube ich, in Berlin noch gewählt. Und dass ich da einfach quasi protestwählend einfach mal das BSW wähle. Einfach scheiß drauf. Einfach mal richtig drauf scheißen und sagen, ist mir alles egal. Das wollte
so geht's
ich noch
nicht
sagen.
Weiter. Naja. Also ich würde ja auch sagen, also lieber Protest BSW als Protest AfD. Also bitte nicht die AfD wählen, Simon.
Ja.
Aber gut. Ja, ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen.
Ja. Und ich habe vielleicht noch eine Sache. Ich habe vorhin ein Video gemacht mit Ole Nymon, wo wir über den Fall reden. Und mir hat dann eine Zuschauerin geschrieben, sie würde gerne irgendwie sich beteiligen an den Prozesskosten oder an den anwaltlichen Kosten, die Hüseyin Doğru entstehen. Und ich meinte dann auch so, das darf man nicht. Das ist verboten. Also man hat keine Möglichkeit, diesem Menschen Geld zukommen zu lassen. Weil sonst würden wir auch sagen, gut, dann kann man da irgendwie einen Spendentopf erstellen. Man kann irgendwie so über Crowdfunding das ein bisschen supporten. Aber das geht ja alles nicht. Also da macht man sich bei all dem strafbar wegen Sanktionsumgehung. Und das trägt zu dieser Frustration bei, weil man so, man beschäftigt sich mit diesem wahnsinnigen Unrecht, das diesem Menschen und seiner ganzen Familie angetan wird und natürlich auch noch anderen sanktionierten Personen. Und man kann einfach nichts dagegen machen. Und man kann da wirklich, also ich war vorhin im Kino und saß mit einem Kumpel in der Bahn, dann irgendwie in der S-Bahn heim, und man wird einfach nur wütend. Also man ist einfach so wütend, weil man so wenig dagegen tun kann. Und weil es so ein bürokratischer Dschungel ist, durch den, also man selber ist ja gar nicht beteiligt, man erlebt es nur von außen, deshalb will ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das einfach, also wenn man selber die sanktionierte Person ist, ja, aber diese gesichtslose Gewalt, die da einem angetan wird, die ist so brutal, und ich kann wirklich nicht verstehen, wie, also natürlich kann ich verstehen, ich bin auch nicht blöd, aber es ist traurig, dass, keine Ahnung, es vielleicht nur eine Handvoll von JournalistInnen gibt in Deutschland, die sich dagegen konsequent aussprechen, die das als die Wahnsinnigkeit benennen, die es ist. Zum Beispiel Raphael Schmeller von der Berliner Zeitung, der hat mich auch schon interviewt, lustigerweise. Der hat in den letzten Wochen und Monaten extensiv über Hüseyin Doğru und seinen Fall berichtet. Aber das ist die Ausnahme. Das ist wirklich einer der Ausnahmen in der deutschen Presselandschaft. Und man kann wirklich, man kann einfach nur wahnsinnig werden. Und ich kann wirklich nur allen Zuhörenden empfehlen, beschäftigt euch damit, weil das könnte noch einfach wahnsinnig relevant werden. Weil, wie gesagt, es geht da nicht um irgendwie, keine Ahnung, der Kampf um Demokratie oder diese ganze Schwachsinn, sondern da werden einfach politisch unbequeme Menschen in ein im Prinzip bürokratisches Limbo, in ein bürokratisches Fegefeuer gesteckt, aus dem du basically nicht rauskommen kannst und aus dem, in dem dir gar nicht geholfen werden kann. Und dagegen muss man sich erstens mal informieren und dagegen muss man sich irgendwie wehren können. Weil gegen diese gesichtslose Gewalt, das darf man nicht einfach so geschehen lassen.
So ist es, Simon.
So ist es.
So.
So. Ich weiß gar nicht, was dein Thema ist. Ich lasse mich jetzt komplett überraschen.
Ja, ich wollte eigentlich, ich habe dir auch was gesagt, was ich aber eigentlich jetzt doch nicht mache.
Ja.
Ja. Ich habe nochmal geschiftet. Ich frage mal so an, Simon. Ich fange mal andersrum an. Gibt es monatliche Services, die du bezahlst für Software?
Für Software?
Mhm.
Also wir beide benutzen ja Auphonic. die Website, die du mir gezeigt hast für die Audio-Processing von unseren Videos und Podcasts.
Damit die Audiospur besser wird, genau.
Genau, und da bezahlen wir ja, aber das ist nicht monatlich, also da bezahlen wir ja jedes Mal quasi für Credits, um quasi Minuten, also Audio-Minuten verarbeiten zu lassen. Ich bezahle für CapCut Pro, also für mein Schnittprogramm. Das ist,
ich habe es gekündigt, CapCut Pro.
Ich auch. Ich habe mir jetzt dieses Apple Creator Ding gekauft, wo man quasi Final Cut hat und so. Aber CapCut Pro habe ich bezahlt. Das ist also jährlich wird das abgerechnet. Und
also CapCut ist so eine Scheißsoftware.
Wirklich, ich habe auch gelernt.
Dokumentation 0,00.
Ja.
Viele Dinge einfach machen überhaupt keinen Sinn. Nee, das ist es nicht.
Nee, das ist es wirklich nicht. Und ich glaube, honestly, das war's.
Ah, okay. Zahlst du für Storage? Also, dass du...
Ja, das tue ich.
Ah, genau.
Also, ich iCloud, iCloud-Speicherplatz. Und ich bin lustigerweise meinen iCloud-Speicherplatz gerade am Ausmisten. Vor allem, weil es eben durch Fotos komplett vollgekleistert wird. Weil
bei allen.
Meine iCloud läuft halt seit 2013, glaube ich. Und dementsprechend hatte ich knapp 90.000 Bilder. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres angefangen, in meiner Foto-App in der Suchleiste das Datum einmal einzugeben, ohne Jahreszahl. Also zum Beispiel 1.1. Januar und so weiter. Und dann werden einem alle Bilder von dem Tag angezeigt, in allen Jahren.
Mhm.
Und dann gehe ich jeden Tag, mache ich das mit dem aktuellen Tag und gehe diese ganzen Bilder durch und lösche halt die, die ich nicht brauche.
Das gefällt mir. Das ist eine sehr, sehr gute, strukturierte Weise, das aufzuräumen.
Wirklich. Und ich mache das seit 3 Monaten. Ich habe schon knapp 20.000 Bilder gelöscht. Ich habe jeden Tag so einen kleinen Stroll durch Memory Lane, was ich an dem Tag an allen Jahren in den letzten 13 Jahren gemacht habe.
Abgefahren.
Und es sind pro Tag so im Durchschnitt wahrscheinlich so 300 Bilder über all die Jahre, und von denen lösche ich 250.
Okay.
Und das sorgt dafür, dass ich, um zu deiner Frage zurückzukommen, nicht mehr so viel bald für iCloud-Speicherplatz bezahlen muss.
Obwohl ja Videos eigentlich den Bärenanteil machen, aber klar.
Ja, ja.
Kleinvieh macht auch Mist. Okay. Ich wollte dich ein bisschen mit dieser Frage so ein bisschen einsteigen. Können die ZuschauerInnen ja auch selber mal überlegen, was ihr monatlich eigentlich bezahlt, ob ihr das irgendwo festhaltet, ne? Auch für Spotify, Netflix, diese ganzen Services. Jetzt noch nicht mehr Versicherungen, sondern wirklich einfach nur Software.
Ja.
Und das ist mittlerweile ja so ein Ding geworden, dass man eben Software gar nicht mehr kauft, also nicht mehr einmalig einen Preis bezahlt und dann einfach das Programm verwendet, sondern wirklich nur noch monatliche Preise bezahlt. Und das nennt man Software as a Service oder SaaS.
Ja.
Oder SaaS. Und ich meine, Adobe hat das schon vor 10 Jahren komplett umgestellt. Also Oracle hat das 2020 umgestellt. Microsoft hat fast alles mittlerweile umgestellt. Es gab nochmal so eine Office-Version, dass du so Word, Excel und so lokal einmal kaufen konntest. Kannst du jetzt noch kaufen von Stand 2024. Ich glaube für so 180 Euro oder so etwas. Und dann gehört das dir. Microsoft Home. Aber es steht nicht in Aussicht, dass sie das verändern.
Kann man das mit Final Cut machen? Also mit den Apple-Programmen? Weißt du das? Oder ist es auch jetzt Abo-only?
Ich bin mir nicht sicher. Haben die das nicht gerade umgestellt bei Final Cut?
Ja, ja. Also es gibt ja quasi dieses Apple Creator oder Studio.
Diese Creator Suite, genau.
Und ich weiß aber nicht, ob das der einzige...
Also, glaube ich, haben sie jetzt relativ neu umgestellt, dass das dann auf monatlich ist.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Schiff, der so, also ne, in den letzten 10 Jahren sich eigentlich in der gesamten Softwarewelt ereignet hat. Und das finde ich ganz interessant, also dass diese monatliche Abhängigkeit von Software das eigentlich treibende Geschäftsmodell ist. Und wir müssen sehen, dass diese Softwarefirmen ja auch einfach einen substanziellen Anteil von unserer Wirtschaft auch ausmachen. Also ich habe es nochmal nachgeschaut, zwischen 2018 und 2022 gingen so 30-40% der Private Equity Investitionen auf Softwarefirmen zurück. Also da wurde richtig, richtig viel Geld reingebuttert in den letzten Jahren, mit der Aussicht, dass es eben gerade mit diesem Modell Software as a Service, mit diesen monatlichen Kosten, die dann entstehen, die dann über die Kunden gedeckt werden, ne, immer weitergehen kann. Dann baut man irgendwie seinen Kundenstamm auf, dann baut man sein Portfolio aus, man kann die Preise erhöhen und dann hat man Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das Problem ist nur, dass ich seit 2022, also seit diese sehr, sehr große Investitionswelle 4 Jahre lang lief, sich das Wachstum von diesen Software-as-a-Service-Firmen halbiert hat. So. Das heißt, es wurden massive Investitionsströme in der Industrie geleitet, einmal weil man dachte, ist praktisch risikofrei, geht immer so weiter, ne? Software, 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 die aber eigentlich komplett an Drive verloren hat. Und auch diese ganz neueren Entwicklungen von KI, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, hat sich daran erstmal nicht so viel verändert. Ich habe eine Untersuchung gefunden von McKinsey und die hat sich so 100 Software-Companies angeschaut, die alle 500 Millionen US-Dollar Umsatz machen oder mehr, also schon richtig die fetten Dinger. Und die haben halt gesehen, dass sich in den letzten Jahren eben diese die Wachstumsraten verringert haben. Gleichzeitig sind die Sales- und Marketingkosten nach oben gegangen. Ja, das heißt, hier wurde eigentlich versucht, nur noch über eine Vergrößerung des Kundenstamms versucht, ne, zu wachsen, jetzt aber nicht über ein effizienteres Business oder über eine Verbesserung des Produktes. Und eine Entwicklung sehen wir dann auch da an den Unternehmen, die jetzt gerade am Markt sind. Also jetzt nicht nur die kleinen neuen, sondern wirklich den großen, wie die McKinsey untersucht hat. Also Microsoft, also die Aktie von Microsoft ist seit Beginn des Jahres um wie viel Prozent abgesackt? Was denkst du?
Die Aktie von Microsoft? Oh Gott. 5%.
25.
Was?
Die Aktie von Meta?
Egal,
20%.
Alter.
So. Das ist halt crazy.
Ja.
Und ich denke mir so, naja, na gut, wir haben ja diesen Begriff der Entitification, die großen Plattformen, ne, sind Monopolisten, haben kein Interesse daran, dass es wirklich besser für die Kunden wird oder besser für die Unternehmen, die ihre Plattform benutzen, sondern nur noch gut für ihre Shareholder. Aber selbst die sind mittlerweile an einem Punkt, wo sie von den Aktien gar nicht mehr so sehr profitieren. Und wenn keine neuen Ideen da sind, wie man irgendwie ein Produkt besser machen kann, was macht man? Man packt mittlerweile überall KI rein. Ich meine, guck dir bitte mal an, was für Programme du auf deinem Rechner verwendest. Egal, ob das Textverarbeitung ist, Mails, mein Steuerprogramm, Kalender in deinem Smartphone, jeder einzelne Call bei irgendeiner beliebigen Hotline, überall ist nur noch KI, KI, KI. Aber gleichzeitig bleiben halt auch die Wachstumsimpulse, die man sich daraus verspricht, einfach alles mit KI vollzurotzen, auch irgendwo aus. Also wenn KI wirklich so crazy die Produktivität anschieben würde, dann würden wir ja jetzt nicht in der Rezession so krass stecken. Also wenn jetzt die letzten 3 Jahre wirklich gezeigt hätten, KI kann alles ersetzen, wo? Wo ist das? Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht. So. Und dann siehst du, dass sich das Wachstum von Adobe oder Salesforce oder ServiceNow, also wirklich diesen gigantischen US-amerikanischen Softwarefirmen, die halt auch massiv auf KI gesetzt haben, einfach ausbleiben. Tja, was bleibt dir also übrig, Simon, wenn du irgendwie merkst, das Wachstum geht nicht so richtig weiter, deine Plattform verbesserst du auch nicht so richtig. Was machst du dann, um deinen Umsatz zu steigern?
Naja, ich würde versuchen, du hast es mir jetzt ja schon ein bisschen geforeshadowed, aber ich würde versuchen, die möglichst viele Sachen, möglichst viele meiner Produkte in regelmäßige Revenue Streams zu verwandeln. Und Sachen, genau, die Leute früher einmal gekauft haben, ihnen quasi wegzunehmen und ihnen jeden Monat ein bisschen zurückzugeben.
Und das ist nämlich jetzt Punkt 1, das musst du erst schaffen. Und der Punkt 2 ist, wenn du das geschafft hast, dann musst du die Preise erhöhen. Und ich habe das jetzt gerade mitbekommen auf Arbeit. Ne? Ich bin ja systemadministrationsmäßig unterwegs und muss dann immer gucken. Und jetzt hat Microsoft angekündigt, die Preise für ihre Lizenzen zu erhöhen. Und das kann man jetzt sagen, ja gut, irgendein Unternehmen erhöht irgendwelche Preise, kommt halt vor. Wir reden hier von Microsoft, also ein Unternehmen, was wirklich in der deutschen Industrie oder in deutschen Unternehmen und eigentlich auch auf der ganzen Welt in ganz vielen Punkten absoluter Monopolist ist. Wenn die sagen, die heben ihre Preise an, dann ist das richtig, dann ist das ein richtiger Kostenpunkt. Und auch in deutschen Verwaltungen, keine Ahnung, ich habe es ja auch vor ein paar Folgen schon mal gesagt, ne, dass wir Milliarden an Lizenzkosten dafür bezahlen. Und die haben jetzt eben ihre Kosten für ihre Lizenzen, die haben verschiedene Lizenzmodelle, so zwischen 5 und 25% erhöht. Auf einen Schlag. was ja weit über dem liegt, was man jetzt zum Beispiel inflationär, ne, als Ausgleich haben könnte. Und was jetzt auch nicht damit zu tun hat, dass Microsoft jetzt gerade irgendwie einen Höhenflug hat oder irgendwie einen besseren Service hat. Windows 11 war eine absolute Vollkatastrophe. Alle Leute hassen Copilot. Überall wird es reingefuscht. Die Kritik war so laut, dass die mittlerweile aus Produkten wieder ihr Copilot abgezogen haben, obwohl sie halt Milliarden über Milliarden da reingesteckt haben. Und sagen sie trotzdem, wir erhöhen unsere Lizenzkosten um 5-25%, je nach Modell. Und Datenportal, die machen so Business Analysis namens Vertis, hat eben geschaut, wie ist so die, also wie hat sich das alles so entwickelt, diese Preissteigerung von Software-as-a-Service-Produkten gegenüber Inflationsraten. Und 2024 lag die Preissteigerung ungefähr 3,8 Mal über der Inflationsrate. Also fast eine Vervierfachung. Ne? Also eine vierfache Steigerung der Preise gegenüber der Inflation. Also wenn Inflation 3% war, dann war die Preissteigerung für Software as a Service entsprechend 12%. 2025 lag die bei 5,4.
Die Steigerung.
Die Steigerung. Also, gemessen an der Inflationsrate.
Ja, Alter.
Das ist kein Spaß mehr. Also wir haben hier eine Industrie, die über Jahre hinweg mit Abermilliarden vollgepumpt worden ist. Und kommt jetzt ins Stocken und das Einzige, was sie machen, ist, nachdem sie alle Leute daran gewöhnt haben, eben keine Produkte mehr zu kaufen, sondern nur noch anzumieten, die Preise auf diese Weise zu erhöhen. Ich meine, bei der Milka-Schokolade, da haben ja alle gekürzt, du weißt noch, die haben es ja irgendwie von, weiß nicht, wann das genau war, ne, wahrscheinlich vor ein paar Monaten, dass die halt die Milka-Schokolade die Grammzahl reduziert haben, von 100 Gramm auf 90 Gramm, obwohl es genauso gleich viel kostet. Alle haben gekotzt, aber bei Software sagen die, na, du kriegst genau dasselbe, du bezahlst trotzdem einfach mehr.
Mhm.
Und das ist irgendwie, naja, dann ist es irgendwie so normal. Und das ist deswegen so, so beschämend und krass, weil das geht ja noch weiter. Es sind nicht nur die Firmen, die diese Scheiße bauen, sondern auch die Firmen, die dann Softwarefirmen finanzieren. Und dabei sind wir bei einer Firma, über die ich einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Artikel auf Hunter Brooks gelesen habe. Das ist auch so eine Seite, die sich mit so Wirtschaftszahlen beschäftigt. Und die heißt Hercules Capital. Hast du von Hercules Capital schon mal gehört, Simon?
Mm-mm.
Du darfst Nein sagen, ist auch völlig okay.
Oh Gott.
Hercules Capital ist eine Firma, die sich als die den größten Nicht-Bankenverleiher in den USA bezeichnet. Also die geben Geld raus an kleine und mittlere Unternehmen, um die zu finanzieren. Die haben insgesamt schon 25 Milliarden US-Dollar verliehen. Momentan, ne, haben die einen Schuldenberg, der ungefähr bei 5,5 Milliarden US-Dollar liegt, also den, von dem sie erwarten, dass er von den Firmen zurückkommt. Und davon ist ein Drittel eben Softwarefirmen. Und ich meine, mir geht jetzt, wenn ich das jetzt so ein bisschen aufdrösel, nicht darum, dass ich jetzt sage, oh, diese Firma ist jetzt so wahnsinnig interessant, sondern es geht ja darum, so ein bisschen darzustellen, wie so ein moderner, auch gerade über Software getriebener Kapitalismus heute funktioniert. So. Denn dazu muss man wissen, dass heute fast die Hälfte der Schulden, ich glaube, es waren so 43%, im Softwarebereich sogenannte Paid-in-Kind-Schulden sind. Also die Schulden, die jetzt zum Beispiel Hercules Capital ausgibt, ne, um Firmen zu investieren, ist halt nicht einfach so, dass man die sagen, gut, also jetzt mal ein fiktives Beispiel, ne, ich gebe dir 100 Euro, es gibt 10% Aufschlag, Zinsen. Das heißt, du musst dann im Monat oder im Jahr von mir aus, keine Ahnung, 10% Zinsen zurückzahlen. Ja? Dann würde es ja heißen, wenn du deine Rate zahlst von zum Beispiel, ne, ich sag mal, also 20 Euro zahlst du zurück, ne, um den Schuldenberg abzubauen. Dann hast du 10 Euro Zinslast obendrauf. Das heißt, wenn du deine 30 Euro zahlst, hast du entsprechend noch 80 Euro Schulden. Ne? 10% um die Zinsen abzubezahlen und 20% um deinen Schuldenberg abzutragen. Und bei dem Paid-in-Kind-Modell sagst du einfach, du hast 100 Euro Schulden, 10% Zinslast und wir sagen jetzt einfach, du zahlst keinen einzigen Cent, sondern hast nächsten Monat einfach 110 Euro Schulden. So. Das heißt, die Zinsschulden werden bezahlt, indem sie einfach nur auf den bestehenden Schuldenberg aufgeschlagen werden. So. Das sind Paid-in-Kind-Schulden.
Ach du Scheiße.
Und diese Art, ne, Schulden zurückzuzahlen, indem man überhaupt gar nichts zahlt, sondern einfach nur den Schuldenberg vergrößert, macht mittlerweile, wenn das so weitergeht, die Hälfte der Finanzierung von Softwareunternehmen aus. So.
What the fuck?
Und das ist bei Hercules Capital auch passiert. Also
Warte ganz kurz, das erinnert mich an diesen so einen Joke, das ist irgendwie so, ja, ich habe mich jetzt versucht zum Joggen gehen zu animieren, indem ich mir sage, jeden Tag, an dem ich nicht joggen gehe, addiere ich quasi 10 Minuten auf meinen einstündigen Lauf. Morgen gehe ich 27 Jahre joggen.
Ja, genau, ganz genau.
Das ist im Prinzip genau das.
Super, super.
Ja, toll.
Und diese Last an nicht zurückgezahlten Schulden, die man einfach nur, also über Zinsen, die man einfach nur draufschlägt, hat sich bei Hercules Capital in den letzten 4 Jahren vervierfacht. Und das Irre dabei ist ja, und das kommen wir halt zu diesen modernen Arten und Weisen, ne, wie so viel Finanzkapitalismus funktionieren kann. Formal gesehen ist Hercules Capital jetzt mehr wert, weil sich ja ihr Buchwert erhöht. Also weil sie sagen ja, also ne, dieses, ja. Wir halten ja so viel Eigentum an diesen Firmen, also das müssen die uns zurückzahlen, das sind wir eigentlich wert.
Ja.
Das heißt, die machen Schulden über Schulden und vergrößern damit praktisch den Wert, auf den sie Anspruch haben. Also es macht sie gewissermaßen, ne, ein bisschen überspitzt gesagt, wertvoller, dadurch, dass sie diese Paid-in-Kind-Schulden auftürmen. Das heißt, sie stützen da und überfinanzieren da gerade Unternehmen, deren Return of Invest unsicher ist, ne, weil praktisch du hast ja gesehen, wie der Softwaremarkt, ne, vollgepumpt wurde mit Geld und aber immer weniger gewachsen ist in den letzten 4 Jahren. Sie unterstützen Firmen, die kein Kapital haben, das man irgendwie veräußern konnte, weil es sind Softwarefirmen. Also, naja, wenn du Maschinenpark hast und deine Autos, deine Fabrikhallen, deine weiß Gott was, da kannst du immer noch sagen, wenn du pleite gehst, na gut, dann verkaufen wir die Autos, dann verkaufen wir die Häuser, ne, dann hat man irgendwas an Geld, was man irgendwie noch flüssig machen kann, um die Schulden abzutragen. Aber in der Softwarefirma hast du halt ein bisschen Code, ein paar Leute und das war's. Ja?
Ja.
Das heißt, die haben überhaupt nichts, was man im Falle ihrer Pleite irgendwie noch veräußern könnte. Und die zahlen ja auch kein reales Geld zurück. Also es gibt auch nicht mal einen Cashflow irgendwie generiert, weil man einfach nur sagt, na, wir hauen die Zinsschulden hinten drauf auf den Schuldenberg. Und ich habe das so gelesen und dachte mir, wenn wir da in einem klassisch, ne, linken, marxistischen Sinne uns hinsetzen und sagen, ja, Kapitalismus, das bedeutet, die Arbeiter generieren einen Wert und dieser Mehrwert, den sie dem Produkt zuführen oder der Ware zuführen, der wird ihnen nicht ausbezahlt und das ist dann die Ausbeutung, ne? Und das, was ihnen nicht ausbezahlt wird, geht dann den Kapitalisten in die Tasche und zwar unbegrenzt, weil wir haben unbegrenztes Privateigentum, ist das zwar alles schön und gut, geht aber noch von dem sehr idealen Standpunkt aus, dass Arbeitszeit überhaupt heißt, dass man einer Sache Wert zuführt und dass auf diese Weise Mehrwert geschaffen wird. Und dann sieht man aber diesen modernen Finanzkapitalismus in Softwareunternehmen und denkt so, Moment, hier wird überhaupt nichts mehr geschaffen. Hier wird einfach nur Geld von A nach B geschoben. Ne?
Ja.
In Firmen, die in keinster Weise irgendetwas zurückbringen, was irgendwie von Sinn wäre. Selbst wenn sie es tun, werden sie irgendwann so groß und monopolistisch, dass sie nur noch Leuten das Geld aus der Tasche ziehen können, nicht indem sie ihre Produkte verbessern, ne, und deswegen mehr chargen, sondern einfach sagen, naja gut, wir haben keinen Wachstumsmarkt mehr, wir hauen uns einfach die Preise hoch. Diesen völligen Irrsinn kann man sich ja gar nicht mehr erklären mit diesen klassisch-marxistischen Ansätzen. Vielleicht hat Marx irgendwie im dritten Band des Kapitals da irgendeine Fußnote gemacht, aber die hat ja kein Mensch gelesen und die wird auch nicht rezipiert. Deswegen muss ich ihn jetzt so ein bisschen auf diese, ne, sag ich mal, klassische Werttheorie festnageln. Also Geld wird heute einfach verdient oder geschaffen, indem man einfach Schulden ausgibt an Leuten, die das Geld noch nicht mal anderen abknöpfen, sondern die einfach nur versprechen, wir werden in Zukunft total geil sein wegen KI, die aber nur so Wert generiert, indem gesagt wird, dass sie irgendwann mal Wert generieren wird. Deswegen ist das, was auf jeden Fall bleibt zu sagen, ist, dass Kapitalismus eine also wirklich geisteskranke Religion ist.
Mm.
Und ich glaube, dass wir neben der Energiekrise über den Krieg im Iran und die Düngermittel und die damit einhergehen, ne? Wir haben darüber ja schon gesprochen, auf jeden Fall noch eine Softwarekrise auf uns zurollt.
Ach.
Ich glaube, die Zeiten werden rosig.
Die Zeiten werden rosig. Ich habe neulich
übrigens, ganz kurz ein abschließendes Wort. Dieser Vortrag von mir hat keine Pointe.
Okay,
also es ist, na gut. Weil es einfach nur komplett irre ist. Ich weiß nicht, ich lese diese Analysen und denke mir so, Das ist wirklich krass.
Mhm.
Also, was da für Summen sind. Und ich denke immer so, warum gehe ich noch arbeiten?
Mhm. Es ist alles ein bisschen bescheuert.
Man muss die Leute einfach nur Glauben machen, so Erica Kirk-mäßig.
Ja.
Die macht jetzt ihre Grieving-Tour. die heißt The Grieving Tour, wenn ich mich recht entsinne.
Wirklich?
Ja.
Scheiße.
Warte mal, das muss ich sofort googeln.
Bitte einmal fact-checken.
The Grieving Tour, Erika Kirk. The Erika World Grief Tour.
Alter, das ist nicht ihr. Ach, mein Gott. Ja, gut. Also, ich kann ihr nur gratulieren.
Vielleicht ist sie in dieser Hinsicht wirklich weiter als wir.
Ja, wann kommt.
Wir müssen diese komplette Apokalypse einfach mit einer Welttournee zelebrieren.
Ja, ja. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, einen Text von unter anderem Isabella Weber, wo so beschrieben wurde, dass die Energie- oder die Wirtschaftskrise und Energiekrise, die jetzt quasi durch den Iran-Krieg einfach eigentlich losgetreten werden wird oder schon losgetreten ist, das ist so ein bisschen der Vibe von Anfang 2020 vor Corona, wo sehr viele Regierungen und Behördenstellen schon wussten, dass irgendwas kommt und dass man sich irgendwie darauf vorbereitet. Und man war aber noch so Ende Februar, Anfang März, wo auch noch kein Lockdown war, war man in so einem Zwischenstatus, in so einem Limbo, wo auch die ökonomischen Auswirkungen noch nicht eben reingekickt haben. Und so beschreibt Isabella Weber das momentan, dass man in diesem quasi Zwischenzustand eigentlich ist, wo die katastrophalen ökonomischen Auswirkungen noch nicht ganz angekommen sind. Man merkt, okay, Benzin kostet irgendwie 2,30 Euro pro Liter, aber die wahren Auswirkungen, die kommen noch. Und ich glaube, wenn sich dann so eine Software- oder KI-Bubble-Krise da noch reinmischt, weil eine KI-Industrie ist ja auch abhängig davon, von total, günstiger total. Energie und von all den Sachen, die mit Energie hergestellt werden, eben Mikroprozessoren und so weiter.
Also das beschleunigt das nochmal und das wird sich auf jeden Fall übereinander legen. Es wird keine Freude sein.
Ja, so und dann...
deswegen, ja. Leute, Handwerk. Und natürlich, wie immer, erneuerbare Energien, bla bla bla, aber ich glaube, Handwerk ist ja nicht
schon so ein bisschen, wir hören uns schon so ein bisschen an wie so Prepper. So,
ja, definitiv.
Leute, holt euch irgendwie Saatgut, holt euch organisches Saatgut und lernt irgendwie zu schreinern.
Macht eine Ausbildung in Gaswasser-Scheiße, weil der Rest ist wirklich komplett
so los. Alles andere, das hilft uns nach der Apokalypse nicht.
So nämlich.
Naja, lieber Ole, ich würde sagen...
Es verabschiedet sich die Person, die Linguistik im Master studiert hat und die Person, die genau dort arbeitet, wo sie die Krise erwartet, im IT-Bereich. Wir
oh Gott, Alter. Ja, ich hoffe, dass man auch in der postapokalyptischen Zukunft noch heißer Papa Twitch-Streams machen kann. Ja, also subbt rein, Leute. Subbt rein aus eurem Atombunker.
Oh mein Gott.
Naja.
Simon.
Mein lieber Schatz. Wir hören uns nächste Woche einfach wieder, wenn bis dahin wir noch Mikrochips haben.
Ey, so. nächste Woche einfach wird einfach Thema Ofenkäse sein. Wir müssen einfach, da muss man einfach rein. Wir machen jetzt einfach Food-Content.
So, wir machen einfach einen
Gegessen
Ofenkäse.
Gegessen wird immer.
So, das ist der Titel für die Kochshow auf RTL 2 von Ole Liebel und Simon David Dressler. Gegessen wird immer.
Wir pitchen das. Bis dann.
Bis
Simonchen. Bis dann.
Tschüssi.
Küsschen.